Jeder Mensch steht an einer Stelle in der Welt, an der noch nie ein anderer vor ihm stand.
Philosophie stand fest seit meinem 14. Lebensjahr.
Worauf es ihr ankam, war, sich dem Leben so zu exponieren, dass es sie treffen konnte, wie Wetter ohne Schirm.
Für mich war es eine Frage, irgendwie entweder kann ich Philosophie zum Studieren oder ich gehe ins Wasser sozusagen. Aber nicht etwa, weil ich das Leben nicht liebte, sondern dieses Verstehen müssen. Das war sehr früh schon da.
Sie war eine schöne Frau, bezaubernd, verführerisch feminin. Das Auffälligste an ihr waren die Augen, leuchtend und funkelnd, verträumt, wenn sie glücklich oder erregt war, aber zugleich tief, dunkel entrückt. Teiche der Innerlichkeit. Es war etwas Unergründliches an Hannah, das in den Tiefen dieser Augen zu liegen schien.
Die Schriftstellerin Mary McCarthy, ihre Freundin.
Der Anfang ist auch ein Gott. Wo er waltet, rettet er alles.
Platon.
Eines ihrer Lieblingszitate.
Ich habe von Hause aus nicht gewusst, dass ich Jüdin bin. Meine Mutter war gänzlich areligiös. Mein Vater ist früh gestorben. Mein Großvater war Präsident der liberalen Gemeinde und Stadtverordneter von Königsberg. Ich komme aus einer alten Königsberger Familie. Das Wort ist bei uns nie gefallen, als ich ein kleines Kind war. Und es wurde mir zum ersten Mal entgegengebracht durch antisemitische Bemerkungen von Kindern auf der Straße. Daraufhin wurde ich also sozusagen aufgeklärt.
Hannah Arendt wurde am 14. Oktober 1906 in Hannover geboren. In Königsberg wuchs sie auf. Sie war eine überragende Schülerin. Doch gegen Ende wurde es ihr in der Schule langweilig. Die zeitweilige Schwänzerin flog in der 12. Klasse, machte aber in einer externen Prüfung ihr Abitur und hatte so ein Jahr gewonnen. 1922 ging die nicht mal 18-jährige Hannah nach Marburg zum Studium der Philosophie, der evangelischen Theologie und des Altgriechischen.
Aber genau genommen ging sie nicht wegen dieser Fächer nach Marburg, sondern wegen Martin Heidegger. In Deutschland hatte sich das Gerücht von ihm als dem Philosophenkönig verbreitet.
Es gab damals nach dem Ersten Weltkrieg an den deutschen Universitäten zwar keine Rebellen, aber ein weit verbreitetes Unbehagen an dem akademischen Lehr- und Lernbetrieb in all den Fakultäten, die mehr waren als bloße Berufsschulen, und bei all den Studenten, für die das Studium mehr bedeutete als die Vorbereitung auf den Beruf. Philosophie war kein Brotstudium, schon eher das Studium entschlossener Hungerleider, die gerade darum recht anspruchsvoll waren. Ihnen stand der Sinn keineswegs nach Welt- oder Lebensweisheit, und wem an der Lösung aller Rätsel gelegen war, dem stand eine reichliche Auswahl in den Angeboten der Weltanschauung und Weltanschauungsparteien zur Verfügung. Um da zu wählen, bedurfte es keines Philosophiestudiums. Was sie nun aber wollten, das wussten sie auch nicht.
Sie waren hungrig. Sie hatten Fragen. Sie wollten, wie es Heideggers Lehrer, der Freiburger Philosoph Husserl, proklamierte,
zu den Sachen selbst, das hieß, weg von den Theorien, weg von den Büchern.
An den Universitäten war die Stimmung ambivalent. Sie konnte in verschiedene Richtungen ausschlagen. Jedenfalls sollte es so nicht weitergehen. Einen neuen Anfang machen. Aber welchen?
In Marburg verliebte sich die 18-jährige Hannah in ihren 35-jährigen Philosophieprofessor Martin Heidegger. Und er verliebte sich in sie. Er nannte sie die Passion seines Lebens, wollte sich aber von seiner Frau Elfriede nicht trennen. Heidegger fuhr, von der Liebe inspiriert, auf seine Hütte im Schwarzwald und schrieb Sein und Zeit, sein einflussreichstes Werk. Die Liebe in Distanz, die seine Gedanken aufs Höchste beflügelte, bedrückte ihre Liebe, und sie gab auf, setzte das Studium in Freiburg bei Husserl und dann bei Jaspers in Heidelberg fort. In Karl Jaspers fand sie einen väterlichen Lehrer und später einen Freund.
Zu Heidegger riss bald der Faden. Anfang der 50er Jahre traf sie ihn wieder. Über seine Feigheit und notorische Neigung zum Lügen ließ sie sich später in Briefen aus. Dennoch, Heidegger blieb für sie ihr Leben lang ein Genie des philosophischen Fragens und Denkens. Und zugleich wurde er für sie zum Antihelden, zur Warnung vor den Philosophen, denen zu allem etwas einfällt, die sich selbst auf den Leim gehen, denen der Rahmen ihrer Weltbilder wichtiger wird als die Welt selbst. Das Denken blieb für Hannah Arendt immer etwas Großes. Aber sie entdeckte etwas noch Größeres. All das, was nicht in einem Menschen ist, sondern was zwischen den Menschen entsteht. Die Welt. Sie wird in diesem Zwischen, also im Sprechen und im gemeinsamen Handeln, überhaupt erst hervorgebracht. Die Philosophie war ihre erste Liebe. Aus ihr schöpfte sie Wörter und Ideen. Wie ein Perlentaucher, mit dem sie später ihren Freund Walter Benjamin und wohl auch sich selbst verglich, baute sie die besten Funde der in Auflösung befindlichen Tradition in ihre Theorie des Zwischen ein, die sie eine politische Theorie nennen wird.
22 Jahre alt hatte Hannah Arendt 1928 ihre Doktorarbeit über den Liebesbegriff bei Augustinus vorgelegt. Ein Jahr später heiratete sie Günther Stern, der später als Philosoph und Schriftsteller unter dem Namen Günther Anders bekannt wurde. Sie zogen nach Berlin. Dort begann sie mit ihrer Habilitationsschrift über Rahel Varnhagen, eine Berliner Jüdin zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Ungebunden, vorurteilslos, gleichsam in der Situation des ersten Menschen, ist sie gezwungen, sich alles so anzueignen, als ob es ihr zum ersten Male begegnete. Worauf es ihr ankam, war, sich dem Leben so zu exponieren, dass es sie treffen konnte, wie Wetter ohne Schirm.
So schrieb Hannah Arendt über Rahel Varnhagen und wiederum zugleich über sich selbst. Diese Arbeit reflektierte ihre Befindlichkeit. Die Wunde, die die abgebrochene Liebe zu Heidegger hinterlassen hatte, den Schwindel, den die immer stärker erfahrene Fremdheit und Entwurzelung als Jüdin auslöste. Hinter all dem tauchte die menschliche Kondition auf, ein Individuum zu sein, das darauf angewiesen ist, in der Welt zu Hause sein zu können. Die Monographie über Rahel Varnhagen reflektierte aber auch den Horizont einer Lösung. Die Sprache, das Sprechen, die Dauer.
Rahel kennt keine Heimat in der Welt, in die sie sich vor dem Schicksal zurückziehen könnte. Sie hat ihm nichts entgegenzusetzen. Was ihr zu tun blieb, war, ein Sprachrohr des Geschehenen zu werden, das Geschehene in ein Gesagtes umzuwandeln. Es ist ihre große Chance, der Sprache Vertrauen zu schenken. Die Sprache soll bewahren. In ihr soll das Dargestellte bleiben können, länger in der Welt bleiben, als der vergängliche Mensch vermag. Dass sie sprechen kann, gibt ihr ein Asyl in der Welt, lehrt sie, mit Menschen umgehen, denn für und in der Welt hat nur das Bestand, was mitteilbar wird.
Für die Habilitationsschrift über Rahel Varnhagen gab es ein Forschungsstipendium. Die 26-Jährige hatte das Buch Anfang 1933 bis auf den Schluss fertig.
Sicher wäre sie bald Hochschullehrerin geworden. Oder vielleicht doch lieber freie Schriftstellerin und Privatgelehrte wie Walter Benjamin, den sie schon in Berlin kennengelernt hatte und mit dem sie sich später im Pariser Exil anfreundete. Aber sie sagte 1933 der akademischen Karriere und Deutschland ade. Erst ein Vierteljahrhundert später erschien die deutsche Ausgabe von
Rahel Varnhagen, Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik.
Im Klappentext zum Buch wurde Hannah Arendts Text so zitiert.
Worauf es ihr ankam, war, sich dem Leben so zu exponieren, dass es nie treffen konnte, wie Wetter ohne Schirm.
Aus sie wurde nie. Die Veränderung nur eines Buchstabens reichte für die völlige Verdrehung des Sinns. Über mehrere Auflagen hatte offenbar niemand diese kleine Fälschung bemerkt. Dass das Leben nie treffen konnte, wie Wetter ohne Schirm, schien den Lektoren und Lesern plausibler. So stand es noch in der 10. Auflage von 1995. Ein Beispiel, wie radikales Denken unversehens eingemeindet und im allgemeinen Gemurmel stimmlos gemacht wird. Ein Beispiel für die Singularität der lebenshungrigen Denkerin inmitten des wohlfeilen Graunes.
Ungebunden, vorurteilslos, gleichsam in der Situation des ersten Menschen, ist sie gezwungen, sich alles so anzueignen, als ob es ihr zum ersten Male begegnete. Worauf es ihr ankam, war, sich dem Leben so zu exponieren, dass es sie treffen konnte wie Wetter ohne Schirm.
Denkt heute oft, dass der Schock der deutschen Juden 33 sich damit erklärt, dass Hitler die Macht ergriff. Nun, was mich und Menschen meiner Generation betrifft, kann ich sagen, dass es eine kuriose Missverständnis ist. Dass die Nazis unsere Feinde sind, mein Gott, wir brauchten doch bitteschön nicht Hitlers Machtergreifung, um das zu wissen. Das war doch seit mindestens 4 Jahren jedem Menschen, der nicht schwachsinnig war, völlig evident. Dass ein großer Teil des deutschen Volkes dahinter stand, ja, das wussten wir ja auch.
Hannah Arendt erlebte 1933 einen anderen Schock. Der versetzte ihrem Weltbild einen Riss. Und dieser Riss gab ihr zeitlebens zu denken. Viele der befreundeten Intellektuellen machten ganz freiwillig mit, bevor die verordnete Gleichschaltung griff. Sie sehnten sich sogar danach, mitzumachen.
Und das hieß, dass die Freunde sich gleichschalteten. Es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Nun, ich lebte in einem intellektuellen Milieu. Und ich kannte aber auch andere Menschen. Und ich konnte feststellen, dass unter Intellektuellen das sozusagen die Regel war. Und unter den anderen nicht. Und die Geschichte habe ich nie vergessen. Und mit einer Sache ging ich raus aus Deutschland. Wie ich damals dachte, natürlich immer etwas übertreibend. Nie wieder. Ich rühre nie wieder irgendeine intellektuelle Geschichte. Ich will mit dieser Gesellschaft nichts zu tun haben. Ich war ja natürlich nicht der Meinung, dass also nun deutsche Juden oder deutsch-jüdische Intellektuelle, wenn sie in einer anderen Situation gewesen wären, als in der sie waren, sich wesentlich anders verhalten hätten.
Wie kam es zu diesem Desaster der Intellektuellen? Was machte die Priester der Wahrheit so verführbar für die größten Lügen und so empfindungslos für den alltäglichen Anstand? Hannah Arendts Verdacht war von Anfang an, dass diese Berufskrankheit ihrer Kaste tief in der abendländischen Tradition verwurzelt ist. Worin könnte sie bestehen? Diese Fragen gaben den Anstoß für ihr Lebensthema.
Dass jemand sich gleichschaltete, weil er für Frau und Kind zu sorgen hat, das hat ihm nie ein Mensch übergenommen. Das Schlimme war doch, dass sie dann wirklich daran glaubt. Für kurze Zeit, manche für sehr kurze Zeit. Das heißt, zu Hitler fiel ihnen was ein. Und zum Teil ungeheuer interessante Dinge. Ganz fantastisch interessante und komplizierte und hoch über dem gewöhnlichen Niveau schwebende Dinge. Das habe ich als grotesk empfunden. Sie gingen ihren eigenen Einfällen in die Falle.
Hannah Arendt entschloss sich 1933 zum Handeln. Für die zionistische Vereinigung sammelte sie antisemitische Äußerungen in deutschen Publikationen. Diese sollten im Ausland veröffentlicht werden. Dabei flog sie auf. Sie wurde inhaftiert.
Der Kriminalbeamte, der mich verhaftete, mit dem freundete ich mich an. Und das war ein reizender Kerl. Der war ursprünglich von der Kriminalpolizei in die politische Abteilung avanciert. Der hatte keine Ahnung, was sollte er. Da sagte mir immer, na, gewöhnlich habe ich doch da jemanden vor mir sitzen, da sehe ich bloß nach, dann weiß ich schon, was das ist. Sagte, was tue ich mit Ihnen? Sowas habe ich doch, naja, also. Ich habe den Mann leider belügen müssen, denn ich durfte ja die Organisation nicht hochgehen lassen. Ich habe ihm fantastische Geschichten erzählt. Und er sagte immer, ich habe sie ja reingebracht, ich kriege sie auch wieder raus. Nehmen Sie keinen Anwalt, die Juden haben doch jetzt kein Geld, sparen Sie ihr Geld. Inzwischen hatte die Organisation für mich einen Anwalt besorgt, durch Mitglieder. Und diesen Anwalt schickte ich weg, weil ich mich auf diesen Mann, der mich verhaftet hatte, so ein offenes, anständiges Gesicht, ich verließ mich. Und dachte, das ist meine viel bessere Chance als irgendein Anwalt, der ja doch bloß Angst hat.
Auch das Vertrauen in den Polizisten, schon ihre Bereitschaft, sich diese Erfahrung überhaupt zu erlauben, wirkt wie ein Vorgriff auf eine These ihres Werkes.
Politik ist das, was zwischen Menschen entsteht. Politik besteht nicht im Exekutieren von angeblichen Wahrheiten, die sich spätestens dann als Ideologien herausstellen. Mit jedem Individuum entstehen neue Möglichkeiten. Allein, nur auf sich gestellt, ist allerdings jeder ohnmächtig und bleibt unpolitisch. Macht entsteht aus dem Zusammenhandeln. Jederzeit sind Neuanfänge möglich.
Ich wollte in die praktische Arbeit und ich wollte nur in die jüdische Arbeit. Und in diesem Sinne habe ich mich dann in Frankreich orientiert.
Hannah Arendt hatte 1933, gleich nach der Machtergreifung der NSDAP, Deutschland über Prag nach Paris verlassen. Der Abscheu gegenüber den Intellektuellen und ihr Vorsatz, jetzt nur noch handeln zu wollen, bestimmte die nächsten Jahre.
Von 1933 bis 1941 arbeitete sie im Pariser Exil überwiegend für eine Organisation, die jüdische Kinder und Jugendliche nach Palästina brachte.
In Paris erfuhr sie das niemals schmerzfreie Glück, sich dem Leben so zu exponieren, dass es sie treffen konnte wie Wetter ohne Schirm. Es regnete in diesen Alltag hinein, aber die Not nahm dank ihres Jobs bei den jüdischen Organisationen nicht überhand. In diesen 8 Jahren kam sie auf den Geschmack dessen, was Politik sein könnte. Jenes Zwischen, in dem sich Welt bildet. Ein Bild, das sich nun durch ihr Denken zieht. Die Pariser Jahre erscheinen nachträglich wie ein Praktikum für die Themen, über die sie nach der Emigration 1942 in die USA schreiben sollte.
Das tätige Leben, der totalitäre Staat und die Chancen des Anfangens, Unterbrechens und Handelns.
Die Ehe mit Günter Stern überstand die Emigration nicht. In Paris lernte sie den deutschen Kommunisten Heinrich Blücher kennen. 1940 heirateten sie. Blücher war schon in Paris auf Distanz zum Marxismus gegangen.
Mein lieber, geliebtester, einziger, liebster,
schrieb Hannah am 18. September 1939 an Heinrich.
Ich habe immer gewusst, schon als Göhr, dass ich wirklich nur existieren kann in der Liebe. Und hatte gerade darum solche Angst, dass ich einfach verloren gehen könnte. Und nahm mir meine Unabhängigkeit. Und bei der Liebe der anderen, die mich für kalt erklärten, dachte ich immer, habt ihr eine Ahnung, wie gefährlich das ist und für mich wäre. Und als ich dich traf, da hatte ich endlich keine Angst mehr. Immer noch scheint es mir unglaubhaft, dass ich beides habe kriegen können, die große Liebe und die Identität der eigenen Person. Ich habe doch das eine erst, seit ich auch das andere habe, weiß nun endlich auch, was Glück eigentlich ist.
In Heinrich Blücher fand sie einen unphilosophischen Philosophen, einen, dem die Beziehungen zwischen den Menschen wichtiger waren als alles andere. Blücher war ein Sokrates, ein Mensch der Gespräche. Er hat nichts Geschriebenes hinterlassen, von Briefen und Vorlesungsmitschriften abgesehen. Im Mai 1941 trafen Hannah Arendt und Heinrich Blücher mit dem Schiff aus Lissabon in New York ein.
vorangegangen waren, nach dem Einmarsch der Deutschen in Frankreich, lange Wochen in Internierungslagern.
In New York bekamen sie schnell Kontakt. Hannah Arendt schrieb für die deutsch-jüdische Wochenzeitung Aufbau und wurde Cheflektorin im Schocken-Verlag, in dem sie die Herausgabe der Werke von Franz Kafka betreute. Bald erregten ihre Artikel und Essays Aufsehen. Hier meldete sich eine unverstellte Stimme zu Wort. Aus ihr sprach immer auch Erfahrung, Texte ohne Klischees. Da ließ sich jemand beim Denken beobachten. Sie brannte darauf, endlich auszuarbeiten, was schon Jahrzehnte in ihr gärte. Und nun hörte sie auch noch von der Vernichtung der Juden in Deutschland.
Das Entscheidende ist ja nicht 33, jedenfalls für mich nicht. Das Entscheidende ist der Tag gewesen, an dem wir von Auschwitz erfuhren. Das war 43 und erst haben wir es nicht geglaubt. Obwohl mein Mann und ich eigentlich immer sagten, wir trauen der Bande alles zu. Dies haben wir nicht geglaubt, auch weil es ja gegen alle militärischen Notwendigkeiten und Bedürfnisse war. Dann haben wir es ein halbes Jahr später doch geglaubt, weil es uns bewiesen wurde. Und das ist der eigentliche Schock gewesen. Wissen Sie, vorher hat man sich gesagt, ja, man hat halt Feinde in der Welt. Nicht? Das ist doch ganz natürlich. Warum soll ein Volk keine Feinde haben? Das ist eine Bande. Ja, alles möglich. Aber dies ist anders gewesen. Das war wirklich, als ob der Abgrund sich öffnet. Weil man irgendwie die Vorstellung gehabt hat, alles andere hätte irgendwie noch einmal gut gemacht werden können. Wie in der Politik ja alles irgendwie einmal wieder gut gemacht werden können muss. Dies nicht. Dies hätte nie geschehen dürfen.
Was moderne Menschen so leicht in die totalitären Bewegungen jagt und sie so gut vorbereitet für die totalitäre Herrschaft, ist die allenthalben zunehmende Verlassenheit,
schrieb sie in ihrem Buch über die Ursprünge totalitärer Herrschaft.
Es ist, als breche alles, was Menschen miteinander verbindet, in der Krise zusammen, sodass jeder von jedem verlassen und auf nichts mehr Verlass ist. Die totalitäre Bewegung erfüllt das Bedürfnis des Einzelnen, sich von der eigenen unerträglichen Lebenserfahrung abzuwenden. Sie interpretiert das Gegenwärtige nur als Stufe in einem gesetzmäßigen geschichtlichen Prozess, dessen Ende zwar nicht datierbar, aber voraussagbar ist. Die Abschaffung von Selbstbestimmung macht einen Teil der Anziehungskraft totalitärer Bewegungen aus.
Das Buch über die Ursprünge totalitärer Herrschaft erschien 1951. Es war keine über alle fachlichen Zweifel erhabene Analyse. Die Autorin wollte die Katastrophe nicht als einen zwangsläufigen, kausalen Prozess darstellen, sondern als eine Geschichte, die immer auch hätte anders laufen können. Sie wollte die Tragödie dieses Jahrhunderts verstehen. Dafür musste sie erst eine Sprache finden. Von Diktaturen zu sprechen, hätte so geklungen, als bemächtigten sich Diktatoren des Volkes, so wie Feldherren fremde Länder erobern. Nein, argumentierte sie, die Diktatur entsprach einem Bedürfnis der entpolitisierten Massen, die sich nicht dem Wagnis aussetzen wollten, zu handeln, also Individuen zu sein. Statt sich als Personen zu exponieren, gröhlten sie. Statt das Risiko der Freiheit einzugehen, machten sie mit und behaupteten anschließend, nicht anders gekonnt zu haben.
Es gab eine Alternative und die hieß nicht mitmachen. Selber urteilen, bitteschön, das mache ich nicht mit. Ich setze nicht mein Leben ein, ich versuche zu entkommen. Ich versuche, wie ich um die andere Ecke komme, nicht wahr? Aber ich mache nicht mit. Dazu gehörte, dass man nicht wir sagt, sondern dass man ich sagt. Dass man selbst urteilt. Und dieses Selbsturteilen hat es überall gegeben, in allen Bevölkerungsschichten.
Ich sagen, mit anderen sprechen, zusammen handeln wie bei einem Konzert, aber nicht im Gleichschritt marschieren. Und immer wieder diese Grundüberzeugung, ja der Wunsch,
sich dem Leben so zu exponieren, dass es sie treffen konnte wie Wetter ohne Schirm.
Das war Hannah Arendts radikale Lust und ihr ebenso radikaler Gedanke, dass das Leben ohne diese Bereitschaft, sich selbst auszusetzen, ja sich aufs Spiel zu setzen, sich zu exponieren, wie sie sagte, kein Leben, sondern nur ein Funktionieren wäre. Das Leben muss durch dieses aus sich heraustreten, die Existenz, erst gewonnen werden. Dieser Existenzialismus, den Heidegger gelehrt, aber nicht gelebt hatte, war in ihr aufgegangen. An die Stelle der großen Philosophenwahrheit hat sie die kleine alltägliche Wahrhaftigkeit gesetzt. Die hat sie gelebt und als Idee des Handelns neu gedacht. Das professionelle Denken war sie drauf und dran aufzugeben, weil sie es im Verdacht hatte, eine schäbige Praxis der vermeintlichen Wahrheitsbesitzer zu sein, um sich nicht immer wieder auszusetzen. So wurde Hannah Arendt zur Philosophin wider Willen.
Ihrem Buch »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« stellt sie ein Zitat von Karl Jaspers voran.
Weder dem Vergangenen anheimfallen noch dem Zukünftigen. Es kommt darauf an, ganz gegenwärtig zu sein.
Totale Herrschaft war nur möglich, weil die Massen mit der Aussicht auf ein bald erreichbares Ende der Geschichte, ja mit dem Versprechen auf Erlösung von Geschichte überhaupt über ihre miese Lage vertröstet wurden. Diese Chimäre stellte den Freibrief dafür dar, die Gegenwart dieser vermeintlichen Zukunft zu opfern. Für ein so großes Ziel waren alle Mittel recht. Hannah Arendt fand in diesem Denken wiederum eine fatale abendländische Spur.
Die Vorstellung, dass der Zweck die Mittel heiligt.
Werden die Mittel den Zwecken untergeordnet, dann wird die Welt zu einem geschlossenen Raum. Dann hat das Neue keine Chance mehr. Die Herrschaft der Zwecke über die Mittel war für Hannah Arendt den Sphären der Arbeit und des Herstellens angemessen, nicht aber dem Handeln, das für sie im Grunde gleichbedeutend mit Politik war, verstanden als die Regelung des Zusammenlebens freier Menschen. Dafür schien ihr Dominanz der ideologischen Zwecke und die Herabsetzung des Handelns selbst als Mittel für diese Zwecke prinzipiell unangemessen.
Eine gute Tat für einen bösen Zweck,
notierte sie im Mai 1951 in ihrem Denktagebuch,
fügt der Welt Güte zu. Eine böse Tat für einen guten Zweck fügt der Welt Bosheit zu.
Im Handeln ist das Wie stärker als jedes Was. Die Art und Weise der Tätigkeit drückt den Inhalten und Zwecken ihren Stempel auf, bringt sie häufig erst hervor. Denn das Handeln setzt einen Anfang. Es verfolgt genau genommen gar keine expliziten Ziele. Es bringt etwas Neues in Gang.
Ganz anders ist es um das Herstellen bestellt.
Ein Tischler hat zum Beispiel von Anfang an das Bild vom angestrebten Ergebnis vor sich. Er sieht das Ziel vor sich und folgt ihm in einem vorab feststehenden Ablauf.
Das Handeln führt niemals aus. In ihm liegt die Möglichkeit eines neuen Anfangs.
Wir fangen etwas an. Wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. Wir sind alle darauf angewiesen, zu sagen, Herr, vergib ihnen, was sie tun, sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt für alles Handeln, einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, dass dies Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. In irgendeinem schwer genau zu fassenden, grundsätzlichen Vertrauen in das Menschliche aller Menschen.
Vertrauen in die Menschen ist für Hannah Arendt alles andere als ein weicher Begriff, der dann aushilft, wenn das scharfe Denken nicht weiterkommt. Vertrauen ist für Hannah Arendt die Voraussetzung, dass das unsichere menschliche Leben gelingen kann.
Jeder kommt als ein anderer zur Welt. Diese ursprüngliche Differenz verlangt nach einer gemeinsamen Welt. Die ist aber erst zu schaffen. Darin liegt der Ursprung von Politik. Und damit ist wieder ihr anderer zentraler Begriff angesprochen, das Zwischen, in dem die so verschiedenen und für sich so unvollkommenen und Machtlosen aus ihrem enormen Nachteil einen noch größeren Vorteil machen, ihre Welt zu bauen.
Macht kommt von Mögen, schrieb sie in ihrem Buch Vita Activa, das 1958 erschien und ursprünglich Amor Mundi, Liebe zur Welt, heißen sollte. Macht kommt von mögen. Macht entsteht nur, wo Menschen zusammen handeln.
Die Energie von Macht ist im englischen Wort Power noch präsenter als im Deutschen, wo Macht häufig synonym mit Herrschaft gebraucht wird, der erkalteten und enteigneten Macht.
Die Welt liegt zwischen den Menschen. Und dies zwischen, viel mehr als wie man häufig meint, die Menschen oder gar der Mensch, ist heute Gegenstand der größten Sorge und der offenbarsten Erschütterungen in nahezu allen Ländern der Erde. Mehr und mehr Menschen in den Ländern der westlichen Welt, die seit der Antike die Freiheit von Politik als eine der Grundfreiheiten begreift, machen von dieser Freiheit Gebrauch und haben sich von der Welt und ihren Verpflichtungen in ihr zurückgezogen.
Selten hat Hannah Arendt die Essenz ihres Denkens so klar und so schön vorgetragen wie 1959, als sie sich in Hamburg für den Lessing-Preis bedankte.
Inzwischen hatte sie nach 18-jähriger Staatenlosigkeit die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Ab 1955 lehrte sie an amerikanischen Universitäten. Sie war berühmt und ohne Frage galt für sie selbst das, wofür sie eintrat. Sie war eine eigenwillige und souveräne Person, die auf die Freundschaft der anderen angewiesen ist. Auch Liebe war für sie eine existenzielle Kategorie.
Wie ich auf deinen Brief gewartet habe, kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist das Band, das mir immer wieder klar macht, dass ich nicht verloren gehen kann. Denn wenn du nicht da bist, bin ich gleich wieder so verletzbar wie früher.
So steht es in einem Brief vom 12. Mai 1955 von Berkeley nach New York an ihren Mann Heinrich Blücher. Der schrieb an seine Frau:
Dafür habe ich auch mir in dieser Welt hier und nicht in einer überirdischen, mitten hier in ihr, ein ewiges Zuhause gegründet durch dich und Freunde, so dass ich auch sagen kann, wo einer oder einige von euch mit mir versammelt sind, da ist meine Heimat. Und wo du mit mir bist, da ist mein Haus.
Hannah Arendt und Heinrich Blücher arbeiteten an einer radikal irdischen Philosophie. Die Heimatlosigkeit der Flüchtlinge, ihre Bedürftigkeit, ihr Wunsch nach Heimat, Freundschaft und Liebe erfuhren sie als tiefe menschliche Kondition. Ihre Sondersituation ermöglichte ihnen einen unverstellten, schmerzhaften, aber auch klaren Durchblick.
Bei Bohemiens, wie wir es sind, das heißt bei Menschen, die in keinem Besitz verwurzelt sind und darum ihr Milieu sozusagen immer mit sich herumtragen oder richtiger darauf angewiesen sind, es immer wieder neu zu produzieren, wächst diese allgemein menschliche und natürliche Angst sich leicht zur Panik aus, weil sie ja wissen, dass ihre Sensibilität von keiner Bibliothek, bildlich gesprochen, und von keinem Mobiliar geschützt ist. Freundschaften und menschliche Beziehungen werden da noch wichtiger.
Wenn viele zusammenhandeln, entsteht Macht. Solange man allein ist, ist man immer ohnmächtig, ganz egal, wie stark man ist. Dieses Gefühl der Macht, das im Zusammenhandeln entsteht, ist an sich absolut nicht böse. Es ist allgemein menschlich. Und es ist aber auch nicht gut. Es ist einfach neutral. Es ist etwas, was ein Phänomen ist, ein allgemein menschliches Phänomen, das als solches zu beschreiben ist. In diesem Handeln gibt es ein ausgesprochenes Lustgefühl. Und ich würde nun sagen, dass die eigentliche Perversion des Handelns ist das Funktionieren, dass in diesem Funktionieren das Lustgefühl immer noch da ist, dass aber alles, was im Handeln, auch im Zusammenhandeln, Da ist nämlich, wir beratschlagen zusammen, wir kommen zu bestimmten Entschlüssen, wir übernehmen die Verantwortung, wir denken nach über das, was wir tun. All das ist im Funktionieren ausgeschaltet. Sie haben hier den reinen Leerlauf. Und die Lust an diesem reinen Funktionieren, diese Lust, die ist ganz evident bei Eichmann gewesen. Dass er besondere Machtgelüste gehabt hat, glaube ich nicht. Er war der typische Funktionär. Und ein Funktionär ist, wenn er wirklich nichts anders ist, als ein Funktionär ist wirklich ein sehr gefährlicher Herr.
1963 berichtete Hannah Arendt für die Zeitschrift The New Yorker über den Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem.
Eichmann leitete das Referat im Reichssicherheitshauptamt der SS, das die Deportation und Ermordung von vielen Millionen Juden organisiert hatte.
Von ihm entwarf sie das Bild eines
feigen, bürokratischen Hans Wurst.
Das entsprach nun überhaupt nicht der Vorstellung von einem Massenmörder. Die Prozessberichte irritierten, auch und gerade die jüdische Öffentlichkeit. Sie machte sich mit der Art, wie sie schrieb, Feinde. Verlor sogar alte Freunde.
Ich bin der Meinung, dass man über diese Dinge nicht pathetisch reden darf, weil man sie dadurch verharmlost. Ich bin auch der Meinung, dass man lachen können muss, weil das Souveränität ist. Und dass all diese Einwände gegen Ironie irgendwie sind mir sehr unangenehm im Geschmackssinne. Ja? Aber all das sind Fragen der Person. Ich bin ganz offenbar sehr vielen Leuten sehr unangenehm. Was soll ich denn dagegen machen? Die mögen mich halt nicht. Denn der Stil, in dem äußert sich doch die Person, nämlich das, was man selber nicht weiß.
Eichmann war für sie der typische Mitmacher. Ein Funktionär, der die Verantwortung für sein Handeln ablehnt. Er hatte die Perversion, die unter Freiheit nur Freiheit von etwas, vor allem von Politik versteht, auf die Spitze getrieben. Befehle. Ja, der Wunsch nach Befehl und Gehorsam sollten davon suspendieren, ein Individuum zu sein.
Ein Individuum zu sein, das hieß für Hannah Arendt immer, die prinzipielle Unsicherheit des Handelns zu wagen und auf das Zusammenhandeln mit anderen angewiesen zu sein.
An Eichmann analysierte sie eine moralische Dimension von Dummheit. Mit der Flucht in blinden Gehorsam und mit der Vermeidung von Entscheidungen wird Unterscheidungsfähigkeit eingebüßt. Diese Dummheit und die Flucht ins Funktionieren meinte sie mit dem Untertitel ihres Buches Eichmann in Jerusalem.
Ein Bericht von der Banalität des Bösen.
Ich will Ihnen sagen, was ich mit der Banalität meine, weil mir in Jerusalem eine Geschichte eingefallen ist, die Ernst Jünger einmal erzählt hat und die ich vergessen hatte. Ernst Jünger ist während des Krieges zu pommerischen Bauern gekommen und der Bauer hatte russische Kriegsgefangene unmittelbar aus den Legern bekommen, natürlich völlig verhungert und sagt zu Jünger, na, dass das Untermenschen sind und Vieh, wie es Vieh, das kann man ja sehen, sie fressen den Schweinen das Futter weg. Jünger bemerkt zu dieser Geschichte, manchmal ist es, als ob das deutsche Volk vom Teufel geritten wird. Diese Geschichte hat eine empörende Dummheit. Der Mann sieht nicht, dass das Menschen tun, die eben verhungert sind. Eichmann war ganz intelligent, aber diese Dummheit hatte er. Und das habe ich eigentlich gemeint mit der Banalität. Das ist einfach der Unwille, sich je vorzustellen, was eigentlich mit dem anderen ist. Dieser kuriose Pflichtbegriff in Deutschland, dieses Unvermögen, wie Kant sagt, an der Stelle eines anderen zu denken, diese Art von Dummheit, das ist, als ob man gegen eine Wand spricht. Man kriegt nie eine Reaktion, weil nämlich auf einen selber gar nicht eingegangen wird. Das ist Deutsch.
Als Eichmann im Prozess zu seiner Verteidigung den Philosophen Immanuel Kant bemühte und seine mörderische Arbeit mit Pflichterfüllung im Sinne Kants begründete, explodierte Hannah Arendt.
Eine Unverschämtheit, nicht? von Herrn Eichmann. Kant, ganze Moral läuft doch darauf hinaus, dass jeder Mensch bei jeder Handlung sich selbst überlegen muss, ob die Maxime seines Handelns zum allgemeinen Gesetz werden kann. Das heißt, es ist ja gerade sozusagen das extrem umgekehrte des Gehorsams. Jeder ist Gesetzgeber, nicht? Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen bei Kant.
Die Kantsche Pflicht, sein eigener Gesetzgeber zu sein, war für Hannah Arendt unmittelbar verbunden mit der menschlichen Fähigkeit zu denken. Denken ist das Bemühen, mit sich selbst in Übereinstimmung zu gelangen und seine Differenzen mit sich selbst auszutragen. Hannah Arendt zitiert häufig Sokrates' Satz, dass es besser sei, mit der ganzen Welt uneins zu sein, als mit sich selbst.
Dieser Satz setzt voraus, dass ich in der Tat mit mir selbst zusammenlebe, also sozusagen zwei in eins bin. Und dass ich dann also sage, dies und dies will ich nicht tun, denn mit jemandem, der dies getan hat, will ich nicht zusammenleben. Nun, mit sich selbst zusammenleben heißt natürlich mit sich selbst sprechen. Und dies mit sich selbst sprechen ist ja im Grunde das Denken. Und zwar eine Art von Denken, das nicht technisch ist, dessen jeder Mensch fähig ist.
Denken ist das Gespräch zwischen mir und mir selbst.
Platon.
Einer der am häufigsten von ihr zitierten Sätze. Dieses Selbstgespräch, das Denken und mehr noch die Gespräche mit anderen vermisste sie bei den Deutschen.
Es ist, als ob sich die Deutschen, nachdem man ihnen die Weltherrschaft verwehrt hatte, in die Ohnmacht verliebt hätten.
So schrieb sie 1950 nach ihrem ersten Deutschlandbesuch. Die Kehrseite dieser von ihr beobachteten Selbstverharmlosung der Deutschen sah sie in der Dämonisierung der Täter. So stilisierten sich die Mitmacher in die Rolle der eigentlichen Opfer der doch von ihnen mitbetriebenen Verbrechen.
Die Verteufelung Hitlers erscheint mir, ist sehr viel mehr Sache der Deutschen, inklusive der deutschen Immigranten gewesen, als der Alliierten selber. Die Alliierten waren in der Tat entsetzt, maßlos und beispiellos entsetzt, als die Wahrheit an den Tag kam. Das unterschätzt man in Deutschland in einem katastrophalen Ausmaß. Nun, die Dämonisierung selber dient dem Alibi, man erliegt also dem Leibhaftigen und infolgedessen ist man selber gar nicht schuld. Vor allen Dingen aber, sehen Sie, unsere ganze Mythologie oder unsere ganze Tradition sieht ja im Teufel den gefallenen Engel. Und der gefallene Engel ist doch natürlich viel interessanter als der Engel, der immer ein Engel blieb. Denn daraus ergibt sich ja noch nicht mal eine Geschichte. Das heißt, das Böse hat ja vor allen Dingen auch in den 20er und 30er Jahren die Rolle gespielt, dass nur das eigentlich Tiefe sei. Sie haben das dann auch in der Philosophie, das Negative, was den eigentlichen Anschluss der Geschichte gibt und so weiter. Sie können das sehr weit nachverfolgen. Und infolgedessen, wenn man dämonisiert, macht man sich nicht nur interessant, sondern man schreibt sich heimlich auch bereits eine Tiefe zu, die die anderen eben nicht haben. Die anderen sind so flach, dass sie Menschen nicht in den Gaskammern getötet haben. Nun, das habe ich jetzt natürlich mit Absicht so gesagt, aber darauf kommt es ja hinaus. Nun, wenn es irgendjemand gegeben hat, der sich selber entdämonisiert hat, dann war es Herr Eichmann.
Mit ihren Theorien über das Wollen, das Denken und über das Böse arbeitete Hannah Arendt weiter an der Auflösung der Zwangsvorstellung von der einen Wahrheit, die keine andere neben sich duldet. Gegen diese Zentralperspektive setzte sie die endlosen Transformationen in viele niemals zu Ende gehende Gespräche und Handlungen, die von anderen Gesprächen und Handlungen unterbrochen werden, welche ihrerseits neue Ereignisse schaffen und an die sich wiederum noch nie dagewesene Gespräche und Handlungen anschließen. Dieses prinzipiell unübersichtliche Gewebe versprach Befreiung vom abendländischen Monotheismus. Pluralität wurde dabei ihr Leitbegriff.
In ihrem Denktagebuch notierte sie 1951:
Sofern Handeln auf die Pluralität der Menschen angewiesen ist, ist die erste Katastrophe der abendländischen Philosophie, dass Einigung prinzipiell unmöglich und Tyrannei prinzipiell notwendig wird.
Wenn es um die eine richtige Lösung geht, dann sind dem, der diese zu haben glaubt, Diktatur und jede andere Form von Tyrannis durchaus recht. Platon ging diesen Weg als einer der ersten und scheiterte dabei, mit dem Tyrannen in Syrakus seinen Idealstaat zu verwirklichen. Gegen diesen Absolutismus der einen Wahrheit setzte Hannah Arendt das Wagnis, ein Jemand zu sein.
Jeder Mensch steht an einer Stelle in der Welt, an der noch nie ein anderer vor ihm stand.
So steht es in ihrem Buch Vita Activa.
Erst aus dieser nicht weiter reduzierbaren Verschiedenheit und Eigenheit eines jeden ergibt sich für sie die Möglichkeit zur Verständigung. Wenn alle identisch wären oder sein sollten, wäre Verständigung weder nötig noch denkbar. Belehrung und Drill wären angemessen. Der Preis dafür, ein Jemand zu sein, ist allerdings eine ursprüngliche und nicht schmerzlos zu überwindende Fremdheit.
Das Risiko, als ein Jemand im Miteinander in Erscheinung zu treten, kann nur auf sich nehmen, wer bereit ist, im Miteinander unter seinesgleichen sich zu bewegen, Aufschluss zu geben, wer er ist, und auf die ursprüngliche Fremdheit dessen, der durch Geburt als Neuankömmling in die Welt gekommen ist, zu verzichten.
Auf seine ursprüngliche Fremdheit verzichten. Ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke. Im Gegensatz zu unserer Tradition heißt das, am Anfang war kein Paradies, auf das der Sündenfall folgte. Im Zentrum steht eben nicht die große Wahrheit, deren Idealisierung tatsächlich doch nur Abweichung, Beschämung und Entwertung hervorbringt. Hannah Arendt dreht die Konstruktion von ursprünglicher Harmonie und Wahrheit, auf die später erst die selbstverschuldete Entfremdung folgt, um. Wenn für sie also die Fremdheit der Neuankömmlinge der Ursprung ist, dann lässt sie sich mit dem Aufbau einer gemeinsamen Welt zwar abbauen, jedoch nie tilgen. Der ursprüngliche Mangel der Unfertigkeit bietet allerdings die unerschöpfliche Chance auf Entwicklung. Nur so kommt Neues zur Welt.
Hannah Arendt erinnert daran, dass man einen Menschen, der diese gemeinsame Welt gar nicht für möglich hält, der ihr prinzipiell misstraut, in der griechischen Antike Misanthrop nannte. Er war definiert als ein Mensch,
der niemanden findet, mit dem er die Welt teilen möchte, dass er niemanden gleichsam für würdig erachtet, sich mit ihm an der Welt und der Natur und dem Kosmos zu erfreuen.
Der Misanthrop flüchtet aus der offenen Welt und sucht seinen Unterschlupf in der vermeintlichen Wahrheit und im Recht haben. Er besteht auf Fehlerlosigkeit und Eindeutigkeit. Nicht wenige Misanthropen fühlen sich ausgerechnet von den Berufen der Priester, Erzieher und Intellektueller angezogen, als suchten sie beschützende Werkstätten vor der Pluralität und Unübersichtlichkeit der Welt. Gegen diese Vermeidung setzt Hannah Arendt:
Die Welt liegt zwischen den Menschen.
Die gemeinsame Welt braucht Spielräume. Unter Dogmen verklumpt sie.
In ihrer Lessing-Rede, die sie am 28. September 1959 im Hamburger Rathaus hielt, argumentiert Hannah Arendt:
Jede Wahrheit, ob sie nun den Menschen ein Heil oder ein Unheil bringen mag, ist unmenschlich im wörtlichsten Sinne, weil sie zur Folge haben könnte, dass alle Menschen sich plötzlich auf eine einzige Meinung einigten, sodass aus vielen einer würde, womit die Welt, die sich immer nur zwischen den Menschen in ihrer Vielfalt bilden kann, von der Erde verschwände.
Sie lobte, ganz in der Tradition Lessings, die Freundschaft der Verschiedenen und misstraute der Brüderlichkeit der Gleichen. Freundschaft pries sie als die angemessenste Lebensform für
das Geschlecht der eingeschränkten Götter.
So nannte Lessing zuweilen die Menschen.
Und sie erinnert an einen anderen großen Lessing-Satz:
Dass die Götter die Sterblichen um deren Fähigkeit zur Freundschaft beneiden, weil sie die Freundschaft einzig ihrer Unvollkommenheit und Sterblichkeit verdankten.
Die alte philosophische Kategorie Sterblichkeit ergänzte Hannah Arendt mit einem komplementären Begriff. Gebürtlichkeit oder auch Natalität. Damit ist nicht nur die einmalige und je einzigartige Geburt gemeint, der Neuankömmlinge, wie sie die Menschen auch nannte, sondern auch die Fähigkeit, immer wieder neu anfangen zu können. Nicht ein für allemal definiert zu sein, weder durch eigene noch durch fremde Handlungen.
Der Anfang ist auch ein Gott. Solange er unter den Menschen waltet, rettet er alles.
Dieser Gedanke Platons durchzieht wie ein Wasserzeichen ihr Werk. Ihr Verhältnis zur philosophischen Tradition war also viel ambivalenter, als es ihre Kritik am tyrannischen Wahrheitsanspruch vermuten lässt. Schließlich führt sie ihre Kritik an der Tradition ja weitgehend mit Argumenten aus dieser Tradition.
Für Hannah Arendt war, wie für Immanuel Kant, das Erwecken der Vernunft eine zweite Geburt, ein selbstgemachter Anfang gegen das Gelebtwerden. Denn unsere erste Geburt haben wir uns nicht ausgesucht. Die erste Geburt war für Kant ein Skandal des Anfangs, den Menschen nur kompensieren können, indem sie sich die Freiheit zu weiterem Anfangen können nehmen.
Jeder ist durch Geburt ein anderer Anfang und fügt handelnd weitere Anfänge hinzu.
Was ursprünglich nur eine Lücke war und ein Mangel bleibt, die Fremdheit der Anfänger, wird als das unbestimmte, aber enorm aufladbare Zwischen jener Raum, in dem Menschen ihre Welt hervorbringen. In dieser Bedeutung des Anfangs liegt der Kern von Hannah Arendts Denken. Zuweilen hat er etwas von einer ganz diesseitigen, völlig irdischen Religion. Sie scheut sich auch nicht, den Anfang ein Wunder zu nennen.
Nun liegt es ja in der Natur eines Neubeginns und überhaupt jeden Anfangs, dass er von dem Gewesenen her gesehen schlechterdings unerwartet und unerrechenbar in die Welt spricht. Im Grunde mutet uns jedes Ereignis wie ein Wunder an. Der entscheidende Unterschied zwischen den unendlichen Unwahrscheinlichkeiten, auf denen alles irdische Leben und alles natürlich Wirkliche beruht, und den Ereigniswundern im Bereich menschlicher Angelegenheiten, ist natürlich, dass es hier einen Wundertäter gibt, den wir kennen, der Mensch nämlich, der offenbar auf eine höchst geheimnisvolle Weise dafür begabt ist, Wunder zu tun. Gar nicht abergläubisch, sondern nur realistisch ist es, in der Politik mit dem Unvorhersehbaren zu rechnen, auf es gefasst zu sein und Wunder dort zu erwarten, wo sie tatsächlich dauernd möglich sind.
Epilog.
Der Landvermesser sucht nach einer Wahrheit, die ihn frei machen soll. Er findet sie nicht und er findet auch nicht heraus, dass schon diese Art des Suchens ein Fehler ist. Denn diese Wahrheit, auf die man sich stützen könnte, wie auf etwas, das nicht aus einem Selbst hervorgegangen ist, gibt es nicht. Was er in der Erfahrung der Freiheit lernen könnte, ist eine neue Konstellation von Freiheit und Wahrheit. Nicht die Wahrheit wird uns frei machen, gilt, sondern das Umgekehrte. Die Freiheit wird uns wahr machen.
Rüdiger Safranski über Franz Kafka, den Hannah Arendt überaus verehrte.